Chipproduktion ist natürlich auch ein Schweinezyklus. Sie haben eine Knappheit, dann werden neue Produktionsstätten aufgebaut und dann wird der Preis sich auch irgendwann wieder einpendeln. Man muss schon die Hoffnung haben, dass die Nachfrage nach KI-Chips so gigantisch wächst, dass selbst massive Investitionen in neue Produktionsstätten nicht ausreichen wird, um die Nachfrage zu decken.
Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast mit Julia Kistner.
Herzlich willkommen bei der Geldmeisterin again, Philipp Vorndrang, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch. Ja, wir haben Sie gerade bei der Finanzexpertenrunde erlebt. Es war ja doch so, dass jeder denkt, 20% aufwärts, jetzt ist Schluss. In welcher Börsenphase sind wir eigentlich gerade?
Ja, ich glaube, das ist teilweise richtig, diese Interpretation. Aber eigentlich hat sich die Zurückhaltung ja nur auf die glorreichen 7 und man könnte fast sagen, explizit auf die Entwicklung von Nvidia bezogen, wo die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gesagt haben, naja, also das ist vielleicht ein Tick des Guten zu viel. Grundsätzlich waren sich alle einig, dass wir auch 2024 ein positives Börsenjahr haben werden, allerdings breiter, als das im letzten Jahr der Fall gewesen ist, sowohl was Sektoren als auch was Länder angeht.
Mhm. Gerade Nvidia haben Sie einen schönen Vergleich mit Cisco gemacht. Könnten Sie den vielleicht nochmal erläutern, was die beiden Aktien gemeinsam haben?
Ja, beide Unternehmen haben eines gemeinsam. Sie sind sehr gut geführt. Sie haben wunderbare Produkte, aber waren am Spitze ihres Bewertungszyklus, zumindest bei Cisco, so hoch bewertet, dass auch ein bombastischer weiterer Geschäftsverlauf dieses Kursniveau kaum rechtfertigen konnte. Und das haben wir dann gesehen über die letzten 23 Jahre. Die Unternehmen hat sich weiter gut entwickelt, aber der Aktienkurs war leider für viele eine Enttäuschung. Und die Gefahr ist, dass diese Hoffnung auf KI, die sicher massiv im letzten Jahr an Bedeutung gewonnen hat, heute die Bewertung von Nvidia an einen Punkt geführt hat, die selbst bei brillantem zukünftigen Geschäftsverlauf nur schwer zu rechtfertigen ist.
Mhm. Aber was machen Sie dann, wenn Sie an KI glauben, was Sie glauben? Wo investiert man dann, wenn man sozusagen das nicht auslassen möchte?
Es gibt eine ganze Menge andere Unternehmen, speziell in den USA, die in diesem Bereich sehr stark sind. Nvidia ist eben der Hersteller der Chips und das ist natürlich der direkteste Zugang. Sie brauchen mehr Rechnerleistung und dafür brauchen sie mehr Chips. Aber Chipproduktion ist natürlich auch ein Schweinezyklus. Sie haben eine Knappheit, dann werden neue Produktionsstätten aufgebaut und dann wird der Preis sich auch irgendwann wieder einpendeln. Man muss schon die Hoffnung haben, dass die Nachfrage nach KI-Chips so gigantisch wächst, dass selbst massive Investitionen in neue Produktionsstätten nicht ausreichen wird, um die Nachfrage zu decken. Da sind wir halt ein Tick skeptischer, als es der Markt im Moment ist.
Mhm. Und gibt es andere Bereiche in dem KI, wo man genauso investieren kann und die da vielleicht nicht so sensibel sind?
Ja, beispielsweise im Bereich der Software, aber Sie wissen ja, dass wir eigentlich über Aktien nicht reden.
Genau. Aber vielleicht kann man wieder auf das große Ganze gehen. Ihr Kollege von DWS, der hat das gesagt, letztes Jahr haben alle wie die Schlange auf das Kaninchen geschaut, was passiert mit der Rezession, kommt sie nicht. Ist die eigentlich jetzt verschwunden oder koppelt sich gerade die Börse von der Realwirtschaft ab?
Nein, das tut sie nicht, weil sich ja die Gewinnentwicklung der Unternehmen im letzten Jahr sehr positiv entwickelt hat. Und wir sagen, Qualitätsunternehmen, gute Unternehmen erkennt man ja genau daran, dass sie einen Plan B, C oder D haben. Anders oft als unsere Politiker und Politikerinnen, die sagen, so muss das gemacht werden. Ob das jetzt gut für unsere Volkswirtschaften ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Nein, am Ende des Tages kommt es auf die Exekution der Unternehmen an. Und die war im letzten Jahr sehr positiv. Sehr viele Unternehmen haben auch das erste Mal wieder über ihre Kostenbudgets nachgedacht. Sie haben das sicher gelesen, dass speziell auch im Technologiebereich viele Unternehmen Mitarbeiter abgebaut haben. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Effizienz dieser Unternehmen neben der Nachfrage ein Treiber war, guter Cashflow und guter Gewinnzahl.
Und können jetzt auch die Zinssituation in diesem Jahr noch helfen, auch zumindest das Finanzergebnis zu verbessern?
Naja, das kommt natürlich darauf an, auf welcher Seite der Bilanz Sie auf die Zinsen schauen. Ja. Wenn Sie wie viele Technologieunternehmen Cash auf dem Konto haben, sind die Festgeldzinsen darauf okay. Sie werden wahrscheinlich im Jahresverlauf leicht zurückgehen. Für die Unternehmen, die eher auf Finanzierung angewiesen sind, bin ich nicht ganz so optimistisch, weil es ist die kurzfristige Komponente auf der Zinskurve, wo gewisse Spielräume für die Notenbanken zu erwarten sind. Am langen Ende, wo sich die meisten Unternehmen gerne refinanzieren, um Planungssicherheit zu haben, wird das meiner Meinung nach nicht viel bewegen. Mhm. Es könnte sogar, wenn sich die Realwirtschaft tendenziell vielleicht etwas abschwächt, höhere Creditspreads auftauchen und damit das Paket aus langjährigen Staatsanleihenzinsen plus Creditspreads für so manches Unternehmen schwieriger werden. Ich denke hier in Österreich natürlich an die Immobilienwirtschaft. Da hat man dann gesehen, wie schnell es
Kartenhaus
dann
zusammenfällt. Ja. Aber wenn man jetzt nochmal zurückkommt, ich weiß, Sie rechnen, Sie denken nicht in Regionen, aber Sie haben China trotzdem angesprochen, was ich interessant finde, weil Sie haben ja eine Chinesin dort vor Ort, also Sie sind ja ganz gut präsent dort. Trotzdem sagen Sie, China ist fertig gebaut und für nachhaltige Investoren sei das kein Place to go. Why?
Ja, weil Sie keinerlei Rechtssicherheit haben, weder als Mensch noch als Investor. Und für mich ist das die Basisvoraussetzung eines Investments, dass ich im Notfall vor ein lokales Gericht ziehen kann und das Management dort basierend auf einem durchsetzbaren Aktienrecht zur Rechenschaft gezogen werden kann. Das ist in China nicht so, das ist in Russland logischerweise auch nicht so gewesen. Und für mich ist das einfach ein klassisches Ausschlusskriterium für ein Aktieninvestment. Natürlich ganz genauso auch für ein Renteninvestment. China ist für mich heute leider nicht mehr die pragmatische Volkswirtschaft, die es unter Deng Xiaoping noch gewesen ist. Motto, wurscht, welche Farbe die Katze hat, hauptsächlich sie fängt Mäuse. Heute ist es wirklich sehr ideologisch. Xi Jinping ist ein ganz anderer Staatenführer, als das all seine Vorgänger der letzten 40 Jahre gewesen sind.
Jetzt rennt alles entweder nach Japan oder nach Indien stattdessen. Was ist eigentlich in Indien am Aktienmarkt anders? Der ist doch genauso wenig transparent.
Nee, das ist so nicht richtig. Ich erinnere mich noch, ich habe Ende der 80er Jahre einen Beitrag über die Börse Bombay verfasst. Die hatte damals schon 20.000 Unternehmen, die gelistet wurden. 20.000. Die Inder sind, was den Kapitalmarkt angeht, eben geprägt von den Briten, die ja lange dort die Kolonialherren waren. Damit ist eine Aktienkultur, eine Aktienmentalität, eine Mentalität auch zur Eigenkapitalfinanzierung ganz anders verwurzelt, als das in China oder bei uns in Europa, Kontinentaleuropa ist. Da ist leider Gottes Eigenkapitalfinanzierung, Aktieninvestment bei vielen Menschen, inklusive vielen Verantwortlichen in der Politik und der Regulation, Teufelszeug und mit hohen Risiken versehen. Was es kurzfristig ist, langfristig aber definitiv nicht.
Das heißt also, der indische Aktienmarkt ist doch transparenter, sagen Sie, und ist er nicht auch ein bisschen teuer geworden in den letzten Jahren?
Ja, man muss in Indien genauso nach Unternehmen suchen, die ein Geschäftsmodell haben, das nachhaltig ist. Also nachhaltig nicht nur in Klimafragen, sondern auch, wird es das in 30 oder 50 Jahren noch geben? und das sinnvoll bewertet ist. Und da finden unsere Schwellenmarktkollegen immer noch das eine oder andere gute Unternehmen. Mhm. Zum Beispiel im Bankbereich, im Hypothekarbereich, Segmente, wo wir uns in Europa beispielsweise nicht besonders wohlfühlen. Mhm.
Weil da ist dort noch Wachstum und bei uns kein Wachstum mehr.
Ja klar, sie brauchen sich ja nur die Bevölkerungsentwicklung anzuschauen. Ja. Die haben andere Probleme als wir. Wir haben Knappheit an Arbeitskräften, wir haben einen gigantischen Überschuss an Rentner, wir haben Riesenlöcher in unserer Altersversorgung. Das sind die Themen der nächsten Jahre, der nächsten Jahrzehnte. Wie kriegen wir das mit unseren Staatshaushalten halbwegs in den Griff? In Indien ist meiner Meinung nach das größere Problem Nationalismus, religiöser Nationalismus. Modi ist da auch kein Saubermann. Aber Wachstum, würde ich sagen, ist da noch durchaus das ein oder andere Potenzialpünktchen vorhanden.
Sie haben von Themen der Zukunft geredet, auch am Podium. Einerseits natürlich alles, was mit Pensionen, Alterssicherung zu tun hat, ist auch für die Börse sicher ein Thema. Das andere war interessant, was Sie gesagt haben, Defense. Also Sie haben gesagt, es sei gerechtfertigt, dass Defense in die ESG-Kriterien wahrscheinlich hineingenommen werden.
Ich glaube, da gehen die Ansichten einfach sehr subjektiv auseinander. Ich habe mich vor 2 Jahren mit dem Herrn Dr. Wolf schon, gestritten ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber sehr intensiv unterhalten, ob wir nicht Maßnahmen zur Selbstverteidigung als natürlicher Bestandteil der Nachhaltigkeit einer Gesellschaft aufnehmen sollten. Weil wenn ich mich als nachhaltige Gesellschaft nicht in einer bösen Welt selbst verteidigen kann und wenn es auch nur die Funktion der Abschreckung ist, dann werden die Bösen kommen und sagen, wir fressen da die weißen Geißlein oder die 3 Schweinchen auf. Insofern ist das, was jetzt passiert ist in den letzten 2 Jahren, etwas, was ich sehr wohl unterstütze, dass man hier nicht dogmatisch, sondern viel pragmatischer an das Thema Verteidigungsunternehmen, Produktion von Verteidigungswaffen herangeht. Das ist immer eine Gratwanderung. Was ist wirklich noch eine Verteidigungs- und was ist eine Angriffswaffe? Da kann man sich tagelang drüber streiten. Aber für mich ist das selbstverständlich. Ich sage das auch immer, wenn jetzt irgendjemand kommt und meine Familie bedroht, werde ich zu jeglichen verfügbaren Waffen und wenn es das Küchenmesser ist, greifen, um mich zu verteidigen. Ich bin kein Mensch, der unterwürfig bei irgendwelchen Diktatoren dann einen Kotau macht. Ich habe meine Werte und für diese Werte stehe ich und die werde ich auch verteidigen und dafür gehe ich dann ins schwierig wird auch in die Kiste.
Also wie gesagt, das ist natürlich ein emotionales Thema, aber halt mir fest, es ist mit Sicherheit ein Wachstumssegment in den nächsten Jahren.
Das wird das sein. Donald Trump hat uns da ja wieder in seiner brachialen Art und Weise das 2%-Ziel vor Augen geführt. NATO-Mitglieder haben sich ja selbst verpflichtet, 2% ihres Staatshaushaltes für Verteidigung auszugeben. Da haben nicht nur wir in Deutschland schwer geschludert über die letzten Jahrzehnte. Und insofern hat er, das muss man leider dem Donald Trump lassen, völlig recht zu sagen, hier ist eine Wunde, da muss ich mal meine Faust reinlegen, sonst bewegt sich da nichts. Und tendenziell wird hier mehr ausgegeben, weil wir haben 20 Jahre lang unsere Verteidigung einfach verlottern lassen, genau wie unsere Infrastruktur.
Das betrifft also vor allen Dingen europäische Werte, nehme ich an.
Also das betrifft natürlich primär Ausgaben von europäischen Staaten. Und wie wir europäische Staaten kennen, versuchen sie das als Stimulationsmaßnahme für die europäische Wehrindustrie zu nutzen. Ich finde das nicht so sachdienlich, wenn es im Rest der Welt funktionierende Waffensysteme gibt, die wir für einen Bruchteil der Kosten, die sie hier in Europa kosten würden, erwerben können, wäre ich da nicht so nationalistisch veranlagt. Mhm. Aber ich bin nur Kommunalpolitiker und kein Landesvater.
Mhm. Das ist das eine. Also die Defense könnte den Markt stimulieren. Das andere ist nochmal Pensionssicherung. Da haben Sie jetzt da sind wir richtig neidig in Österreich, die Aktienrente zumindest mal aufs Tapet gesetzt. Wie stehen Sie eigentlich dazu? Kann sowas auch den Markt stimulieren?
Also man muss da mal versuchen, die Relation aufzuzeigen.
Ja.
Wir haben in 10 Jahren hoffentlich 200 Milliarden in Aktien investiert. Und das tun wir ja auf Pump, nicht mit Eigenkapital. Das bedeutet, ich unterstelle eine Aktienrendite von 7, die ist historisch gesehen eine vernünftige Prognose, und die Kapitalkosten dafür sind 3. Also 10-jährige Bundesanleihe auf die nächsten 10 Jahre, würde ich sagen, irgendwo um die 3. Das bedeutet, ich habe 4% Rendite auf 200 Milliarden. Das ergibt pro Jahr ungefähr, sind wir großzügig, 10 Milliarden, die daraus kommen. Deutschland wird im Jahr 2035, wenn unsere Prognosen nicht ganz falsch sind, 260 Milliarden an Steuergelder in die Rentenkasse subventionieren. Dann wären es 250 anstatt 260 Milliarden. Ich glaube, dann versteht man, warum ich immer sage, der Effekt ist ein Vogelschiss. Dass natürlich das netto einen gewissen positiven Impact auf die Kapitalmärkte haben wird, ist klar. Jetzt werden wir mal sehen, wie und unter welchen Regularien das Geld angelegt wird. Das wird ja über 10 Jahre. Ich würde mal das nicht als Investmentthema hernehmen, das meine Anlagepolitik definiert.
Okay, also Sie werden nicht so viel wie die Norweger bekommen von dieser Pensionsgeschichte.
Sie wissen, was die durchschnittliche monatliche Rente in Deutschland ist.
Ja, die ist sogar niedriger wie in Österreich.
Ja, was tippen Sie denn?
Ich tippe, die liegt irgendwo bei 1.600.
Ja, schön wär's. 1.180 Euro. Und die Mehrheit der Deutschen haben keine eigenen 4 Wände, sprich sind Mieter. Das ist so eine jämmerliche Geschichte. Eine Gesellschaft, die teilweise wirklich extrem hart gearbeitet hat, über ein dermaßen falsches Rentensystem, von dem wir vor 30 oder 40 Jahren schon wussten, in welche Hölle uns das führen wird, nicht zu reformieren, zeigt eben, wie die deutsche Politik eben nicht bereit ist, die kritischen gesellschaftlichen Fragen wirklich anzupacken. Wir suchen uns immer so kleine ideologische Fenster aus, wo man dann für seine Klientel etwas ins Schaufenster stellt. Aber die wichtigen Themen, Reform, die den Namen Reform verdient, der Altersvorsorge, nicht heute, vor 20, 30 Jahren, Reform unserer Infrastruktur, Reform unseres Bildungssystems, Reform unseres Steuersystems, all das wurde nicht angepackt. Und deswegen fährt unser Land, also nicht Ihres, sondern meines, im Moment mit ziemlich hoher Geschwindigkeit in Richtung einer imaginären Wand. Ich mache mir echt Sorgen, wenn ich mir anschaue, wie die Rentenzuschüsse von heute ca. 110 Milliarden pro Jahr in Richtung 260 Milliarden in 10 Jahren wachsen werden. Das ist dann fast 50% unseres Staatshaushaltes nur als Rentenzuschuss. Das sind knapp 7.000 Euro Steuergeld pro Beschäftigten. Ich glaube, die meisten Deutschen würden schlecht schlafen, wenn sie diese Zahlen wirklich kennen.
Und wenn man dann auch schaut, was mit der Industrie passiert, okay, die hohen Stromkosten etc. Aber wie kann man dann verstehen, dass es den Unternehmen trotzdem so gut geht, weil sie global aufgestellt sind? Oder warum ist der DAX trotzdem so extrem hoch gestiegen? Ich weiß nicht, ich habe nicht damit gerechnet.
Das hat einerseits mit der Verbreiterung der Nachfrage weg von diesen chlorreichen 7 zu tun. Das sieht man ja auch in Japan ganz schön. Man sucht also als Investor nach Alternativen. Und das ist natürlich so, dass ein System dann irgendwann gelernt hat, mit Bremsklötzen zu leben. Das ist die Energie. Die Unternehmen lagern einfach ihre Produktion, ihre energieverbrauchende Produktion raus. Das ist aber viel schlimmer, die Bürokratie. Wenn Sie heute in Deutschland Selbstständige, egal ob das Mediziner sind, ob das Landwirte sind, ob das Kleinunternehmen sind, fragen, was ist denn wirklich dein Problem? Dann kommt die Antwort, die täglich zunehmende Regulation und dass die nicht mal ein Jahr stabil bleibt, sondern ein Formular, das ich letztes Jahr ausgefüllt und kapiert habe, wird in einem Jahr schon wieder ganz anders aussehen. Und deswegen gehen inzwischen viele Berufsgruppen auf die Straße. Sie haben das wahrscheinlich hier als Landwirtproteste im Fernsehen gesehen. De facto waren das ja nicht die Landwirte. Die haben die Initialzündung gegeben. Aber da sind die Taxifahrer mitgefahren, da sind die Metallbauer mitgefahren, da sind die Fuhrunternehmer mitgefahren, weil die alle dasselbe Problem haben. Es ist sicher der Agrardiesel, es ist sicher der Energiekostenfaktor. Aber das, was die Menschen wirklich wurmt und von ihrer täglichen Arbeit abhält, das ist die gigantische Bürokratie. Und daran müsste sich in Bundesberlin und in den Landeshauptstädten endlich mal jemand an der Nase fassen, wie kriege ich diese überbordende Bürokratie zurückgefahren, zu der natürlich all das, was aus Brüssel kommt, nicht als besonders hilfreicher Schritt noch on top draufkommt.
Wenn ich Sie jetzt so sprechen höre, dann traue ich mich ja gar nicht mehr in Deutschland auch als Anleger zu investieren, gerade zum Beispiel Small Caps, die den Heimatmarkt haben, da kann ich eigentlich nur noch die Exporteure mir anschauen und da habe ich wieder diese globale Schwierigkeiten der Deglobalisierung, mit der ich zu kämpfen habe.
Heißt das ja, so einfach ist das nicht. Schauen Sie, wenn Sie jetzt ein Unternehmen sind, das in einem Oligopol oder Monopol sind, auch in Deutschland, dann wälzen sie natürlich den ganzen Kram, über den wir jetzt gesprochen haben, Energiekosten, Bürokratiekosten, auf die Konsumentenpreise über. Wenn sie aber mit ihrem Unternehmen im internationalen Wettbewerb stehen, dann wird es schwierig. Da ist immer die Frage, habe ich ein Geschäftsmodell mit einem Alleinstellungsmerkmal, dann sind die Kosten, wie auch immer die aussehen, als gegeben vorhanden. Und meine Kalkulation nimmt die einfach mit rein und dementsprechend wird es für den Konsumenten teuer. Wenn dasselbe Produkt in der Schweiz produziert wird, mit ganz anderer Bürokratie, ganz anderer Steuer, sicher auch jetzt nicht die günstigsten Energiepreise.
Und Ton Schweizer Franken.
Ja, aber das Deutschland war am stärksten, als die D-Mark fest war. Ja. Das ist ein Fitnesszentrum für ihre Volkswirtschaft. Wir machen uns da in der Euro-Hängematte leider politisch viel zu bequem. Nein, dann geht das. Aber sobald der Wettbewerb da ist, dann wäre das ein Problem. Und die scheiden aus, die rufen jetzt, wir müssen unsere Solarproduktion in Deutschland einstellen. Wir müssen nach Tschechien verlagern, wir verlagern in die USA. Und das ist eben diese Deindustrialisierung, von der Sie sprechen. Und das ist das Steuersubstrat. Wenn wir das Steuersubstrat vertreiben, dann haben wir irgendwann mal ein Problem.
Nochmal abschließend zurückzukommen, was der Aktionär machen soll. Immer wieder sagen Sie, weil Sie jetzt auch über die Bewertungen gesprochen haben, Magnificent Seven, 20% plus etc., dass für Sie die Bewertungen eigentlich gar nicht so wichtig sind, sondern Sie tun sich eher an den Erträgen orientieren.
Naja, aber die Erträge sind ja ein Teil der Bewertung. Also insofern ist das so nicht richtig. Wir kalkulieren für jedes Unternehmen, in das wir investieren, einen fairen Wert. Und wenn der Preis unter diesem fairen Wert liegt, ist das ein attraktives Investment und umgekehrt. Was eigentlich wirklich ein Credo unserer Geldanlage ist, global, weg von dem Denken Österreich, Deutschland oder sonst was. Also all die Fragen, die Sie mir jetzt gestellt haben zu deutschen Small Caps, die stellen wir uns keine Sekunde in der Firma, weil die aufgrund unserer Mindestkapitalisierung gar nicht in Frage kommen. Und Qualität. Also ein Unternehmen muss schon ein Geschäftsmodell haben, wo ich sage, das hat gute Chancen, die nächsten 30 Jahre auch zu bestehen. Oder wenn diese Chancen nicht vorhanden sind, wie beispielsweise bei der Automobilindustrie, dann muss der Preis heute davon ausgehen, die sind in 5 Jahren pleite. Und wir glauben nicht, dass sie in 5 Jahren pleite sind. Und deswegen ist auch sowas ein attraktives Investment.
Also Qualität, die besteht. Und dann vielleicht, ich weiß, Sie sind ein Aktienmensch, aber wir haben gehört, Sie haben auch Bitcoin. Und die haben Sie um 204 eingekauft und die stehen jetzt bei 60.000 Euro. Was machen Sie da mit?
Also die habe ich privat, dass da keine Missverständnisse aufkommen. Und ich habe sie zu 205, aber um den 1 Euro müssen wir da, glaube ich, jetzt streiten. Ich habe bei 1.000 den Fehler gemacht, in Anführungszeichen und Smiley hinten dran, ein Viertel zu verkaufen, um die Position klarzustellen. Alles andere lasse ich liegen. Das ist für mich eine intellektuelle Geschichte und weniger etwas, um damit wohlhabend zu werden. Ich weiß, einige meiner Kollegen im Office hoffen auf die 100.000, weil dann habe ich ihnen versprochen, sie zum ordentlichen Steak einzuladen. Also für mich ist das gedanklich abgeschrieben. Mein Vermögen versuche ich mit unserer Firma Flossbach von Storch und mit meinen Kapitalmarktinvestments, für die ich in der Lage bin, einen fairen Wert zu kalkulieren, zu erwirtschaften. Und so handhaben wir es auch für unsere Kunden.
Ja, dann sage ich herzlichen Dank, Herr Vorndran, wünsche Ihnen und den Kollegen aber trotzdem einen Kurs von 100.000 beim Bitcoin.
Danke sehr.
Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.